Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Eine große Mitverantwortung für das Abschneiden des deutschen Olympiateams in Peking trägt auch Dirk Schimmelpfennig als Vorstand Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund DOSB. 2018 in Pyeongchang und jetzt in Peking ist er als Chef de Mission unterwegs, also als Ansprechpartner und Vermittler bei Problemen jeglicher Art. Jetzt zur Halbzeit dieser Winterspiele habe ich ihn fragen können, was in der letzten Woche in Peking für ihn die größte Herausforderung war.
Die größte Herausforderung in der letzten Woche war sicherlich die Betreuung der Athleten, die in Quarantäne sind, weil die jetzt auch inzwischen halt viele Tage sich in Quarantäne befinden, langsam auch ungeduldig werden, natürlich noch die Perspektive der Wettkampfteilnahme sehen. Und das war sicherlich die größte Herausforderung, genau diese Athleten mit unserem Team entsprechend zu betreuen.
Entschädigt der Blick auf den aktuellen Medaillenspiegel für alle Entbehrungen und Strapazen auch der letzten Wochen und Monate insgesamt?
Muss nicht der Blick auf den Medaillenspiegel, der entschädigt, sondern was entschädigt ist, dass die Athleten die Bedingungen hier annehmen, dass es das ist, was die Athleten wollten, nämlich hier die Olympischen Spiele austragen an Wettkampfstätten, die wirklich in einem guten Zustand sind, und die Tatsache, dass die Athleten es geschafft haben, sich sehr gut vorbereitet. Und sehr gut vorbereitet heißt nicht nur, was den Leistungsaufbau betrifft, sondern auch eben die Umstände der Einreise anzunehmen und zu organisieren und eben so fokussiert sind, dass sie wirklich sehr erfolgreich in der ersten Woche waren.
Was aber ist mit den Sportlerinnen und Verantwortlichen, die mit leeren Händen nach Hause fahren müssen, beispielsweise die Snowboarder? Was nehmen die mit, außer der Enttäuschung und auch der Erinnerung, selbst im Hotelzimmer mit Maske und Angst vor Corona gesessen zu haben?
Ich glaube, dass sie sicherlich die Erwartung hatten, so wie die Weltcup-Saison gelaufen ist, und die berechtigte Erwartung, dass sie hier erfolgreicher abschneiden. Aber sie wissen eben auch, wie die Wettkämpfe laufen, wie die Cross-Wettkämpfe laufen. Von daher werden sie nicht völlig überrascht sein. Waren sehr begeistert hier, was die Pisten betraf. Also ich glaube, das nehmen sie schon mit. Aber natürlich auch die Enttäuschung, dass sie ihre Erwartungen, ihre Träume nicht erfüllt haben.
Das deutsche Olympiateam hat aktuell ja einen Spitzenplatz in diesem Medaillenspiegel. Ist der überhaupt etwas wert, in dem Wissen, dass viele Favoriten und Talente ausgebremst waren durch Corona, also gar nicht teilnehmen konnten oder auch wegen der Pandemieumstände auch in der Vorbereitung benachteiligt waren?
Ich glaube, das muss man diesmal sicherlich mit berücksichtigen, aber trotzdem sind diese Ergebnisse auch gerade unter diesen Bedingungen genau so viel wert wie sonst bei Olympischen Spielen auch. Also ich denke, alle Nationen haben Beeinträchtigungen gehabt. Für uns ist es eben auch sehr unterschiedlich. Gerade jetzt der Bereich der nordischen Kombination ist sicherlich stark gebeutelt mit zwei Athleten, die in Quarantäne waren. Aber man hat ja im Wettkampf gesehen, dass die anderen das in der Wettkampfphase zurückstellen konnten und sich eben auf den Wettkampf sehr gut konzentrieren konnten, weil die drei Platzierungen waren ja wirklich überragend von unseren Athleten.
Bleiben wir bei den nordischen Kombinierern. Was sagt Ihnen denn beispielsweise ein Erik Frenzel als König der Kombinierer, ausgebremst in seinem Quarantänehotel?
Nein, er ist natürlich an der Stelle schon maßlos enttäuscht, weil Erik ist Profi durch und durch. Erik hat in der Vorbereitung wirklich alles getan, um von dem Virus verschont zu bleiben, hat also auch innerhalb seiner Familie, innerhalb der Gesamtsituation ganz, ganz viele Einschränkungen auf sich genommen, und er ist natürlich maßlos enttäuscht, dass die Spiele eben durch seine Corona-Erkrankung nicht so gelaufen sind, wie er sie sehr lange vorher schon geplant und vorbereitet hatte.
Er träumt ja noch davon, am Dienstag oder Donnerstag zu starten. Das ist immer noch sein Ziel. Aber wäre das überhaupt sinnvoll nach dieser Zwangspause ohne Training und auch medizinisch irgendwie vertretbar?
Das muss sich zeigen. Also wenn es ihm gelingt, eben, dass er jetzt in Kürze aus der Quarantäne rauskommt und wieder in den Trainingsprozess einsteigen kann, dann ist der erste Schritt, dass er zunächst mal eine sportmedizinische Untersuchung hier in der Poliklinik machen wird. Dann wird er trainieren und dann wird man eben sehen, wie sein Leistungsvermögen ist und wie auch sein gesundheitlicher Zustand nach diesen Tagen ist. Und dann werden die Trainer und die Athleten zusammen die richtige Entscheidung treffen.
Aus Sicht des Verbandes wäre es natürlich ein fataler Rückschlag, wenn der erfolgreichste nordische Kombinierer nicht starten könnte, vor allem mit dem Wissen, dass eine Medaille wichtig bei der zukünftigen Verteilung der Fördergelder ist, oder?
Na, die Fördergelder würde ich jetzt mal noch so ein Stückchen bei den Überlegungen außer Acht lassen. Also in dieser Woche geht es wirklich darum, dass man die bestmöglichen Athleten aufstellt. Aber ich glaube, dass es am Ende darum geht, dass er der Mannschaft natürlich als Leistungsträger hilft. Also von daher glaube ich, hat der Bundestrainer ein paar Möglichkeiten und hoffentlich ist Erik auch eine von diesen Möglichkeiten.
Werden Sie bei solchen Härtefällen die Ergebnisse von Peking bei der Verteilung der Fördergelder außen vor lassen können?
Wir werden ja sowieso in dem Fördersystem, was wir haben, wird es die Potenzialanalyse geben. Da werden viele Strukturelemente bewertet, Perspektiven bewertet und auch diese Ergebnisse. Und dann werden wir mit dem BMI zusammen das sicherlich dann auch in der Förderung angemessen bewerten.
Zugeschnitten auf diese besonderen pandemiebeeinflussten Spiele. Sie können ja nicht die übliche Schablone sonst anlegen, oder?
Ja, ich denke, hier sind schon Leistungen erbracht worden. Also unsere Athleten waren ja erfolgreich in der ersten Woche, auch unter diesen Bedingungen. Von daher wird man diese Leistungen auch so einschätzen. An den Stellen, wo es eben nachweislich so ist, dass es eine Beeinträchtigung und eine Leistungseinschränkung gab, bin ich mir auch ganz sicher, dass wir das auch dann zusammen mit dem BMI berücksichtigen werden.
Der neue Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes, Thomas Weikert, fordert, künftig mehr Spitzen- und Breitensport zusammenzudenken. Er sagt in seinem Zwischenfazit auch in Richtung Politik.
Ja, es waren sehr erfolgreiche Tage, sehr emotionale Momente bis jetzt. Wir unterstützen, wo es geht, die Top-Athleten und Athletinnen hier. Was man allerdings auch bedenken muss, ist zu Hause. Da kämpfen unsere 90.000 Vereine ums Überleben. Viele Mitglieder verloren, Hallen zu, können keinen Sport machen. Wenn Sie gesehen haben, die Emotionen, die rüberkamen, als die Schaltung nach Wernigerode zum Heimatverein von Christoph Groth herkam, da wissen Sie alles. Der Verein in Wernigerode kämpft, gleichzeitig unterstützen Sie Ihren Top-Athlet. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir Spitzen- und Breitensport gemeinsam, nämlich wir als Sport und wir in der Politik und wir in der gesamten Gesellschaft eben unterstützen.
Dirk Schimmelpfennig, gehen Sie da mit, was Thomas Weikert da sagt?
Ja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen hat er das in Bezug der Auswirkungen der Pandemie gesehen. Also da sind die Vereine natürlich sehr, sehr stark belastet gewesen in den letzten beiden Jahren. Von daher ist der Hinweis eben sehr deutlich, dass man den Sport als Gesamtheit sehen muss, dass es eben keinen Spitzensport ohne Breitensport gibt und man deshalb auch den Breitensport eben jetzt ganz gezielt fördern muss, aber auch die Bedeutung, die der Sport und gerade der Breitensport auch im gesellschaftspolitischen Kontext hat, muss hier berücksichtigt werden. Und von daher wird es eben wichtig sein, gerade jetzt, und da sind sich Spitzenverbände, Landessportbünde und der DOSB sehr einig, eben auch sehr stark das Augenmerk auf die Vereine zu richten und den Vereinen eben jetzt gerade in dieser Situation beim Neuaufbau zu helfen. Und dazu bedarf es eben auch der politischen Unterstützung auf der Bundes- und der Landesebene.
Dazu bedarf es auch viel Geld, viele weitere finanzielle Mittel. Wen genau sehen Sie da in der Pflicht?
Es gibt sicherlich Dinge, wo wir dieses wichtige Element der Vereine sowohl durch die Zuwendungsgeber auf Landesebene, die Politik auf Landesebene unterstützen müssen, als auch eben in einer Unterstützung der Vereine durch den Bund. Aber ich sehe uns auch als DOSB und als LSB in der Pflicht, den Vereinen hier auch inhaltlich zu helfen, durch entsprechende Beratung, dass man hier wieder den Neuaufbau schafft und auch die 2 Jahre, die man im Nachwuchsbereich verloren hat, in der Mitgliedergewinnung verloren hat, in der Talentsichtung verloren hat, die eben durch wirklich eine Offensive nochmal anzugehen und eben diese Defizite gezielt jetzt zumindest in Anteilen zu kompensieren.
Also müssten beispielsweise die Gelder für Sportarten wie Rodeln oder Skeleton, die zwar Medaillen bringen, aber im Breitensport keine Rolle spielen, umgeschichtet werden?
Nein, das ist für mich das völlig unterschiedliche Bereiche. Also die Spitzensportförderung auf Bundesebene ist das eine, aber die Unterstützung, die wir in der Sportentwicklung brauchen und auch bekommen in Projekten für Vereine, die wir auch bekommen im Bereich der Jugend. Auch hier sind ja durch die DSJ Maßnahmen, die ganz gezielt eben auch in Richtung Jugend gehen und gerade jetzt auch gehen, wo wir durch die 2 Jahre natürlich Defizite im Bewegungsbereich haben, damit auch im gesundheitlichen Bereich, gerade auch für die Kinder, dass man das eben auch gemeinsam angeht. Also das sind keine Umschichtung von Bundesmitteln für den Spitzensport, sondern das ist für mich etwas, wo wir auch als DOSB eben den Augenmerk neben dem Spitzensport sehr, sehr stark jetzt auf die Jugend und die Vereine zusätzlich richten müssen.
Was hat eine Medaille für Rodel-Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger gekostet, wenn man den Aufwand dafür zusammenrechnet, die Investitionen in 4 Rodelbahnen hierzulande und auch die 2 Forschungsinstitute?
Also ich kann Ihnen diesen Betrag gar nicht nennen, aber wir haben eine potenzialorientierte Förderung. Wir haben hier bei diesen Olympischen Spielen, ohne dass der Bob-Wettbewerb abgeschlossen ist, im Gegensatz zu den Olympischen Spielen einen Verband, der international hier dominant war. Und in einer potenzialorientierten Förderung werden eben gerade diese Strukturen dann auch entsprechend unterstützt. Der Rodelsport, Sie zielen jetzt auf die Mitgliederzahl ab. Mhm. Das kann man so sehen, aber man kann eben auch das öffentliche Interesse sehen. Und der Rodelsport ist schon auch in unserer Gesellschaft durchaus populär. Also meiner Ansicht nach gibt es wenig Sportwochenenden im Fernsehen, wo der Rodelsport oder das Bobfahren nicht berücksichtigt ist.
Aber es ist nichts für den Breiten. Ja. Sport.
Genug.
Wie viele Mitglieder gibt es? 500?
Ja, aber ich sage mal, von daher ist es eine Sache, die Sport als solches begeistert. Und in den Regionen, die wir haben, wo gerodelt wird, wo eben diese 4 Bahnen sind, das muss man ja auch sehen, das ist eine Infrastruktur, die gerade eben in den Bereichen nur möglich ist, wo diese Voraussetzungen da sind. Von daher haben wir durchaus im internationalen Vergleich auch keine schlechte Position. Da ist es schon sehr wichtig, dass man hier für den Breitensport, für die Nachwuchsgewinnung, dann aber auch für den Nachwuchsleistungssport eben Leute gewinnt. Also von daher, dieser Sport steht durchaus im nationalen Interesse. Sonst würde man ihn auch nicht so unterstützen, wie man das tut.
Aber wenn man in diesem tradierten Denkmuster bleibt, Herr Schimmelpfennig, was soll sich denn dann ändern? Das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen. Haben Sie irgendein Beispielmodell, international vielleicht auch, wie dann der Breitensport gefördert werden kann, wenn es keine Akzentverschiebung gibt?
Ja, ich glaube, also einen internationalen Vergleich habe ich nicht, aber es geht doch an dieser Stelle darum, was uns der Leistungssport wert ist, welchen Leistungssport wir wollen. Aber bei der Frage, die Sie stellen, da geht es auch darum, welche Bedeutung hat der Sport für unsere Gesellschaft, für unsere Bevölkerung. Und ich würde das viel stärker in die Richtung orientiert sehen, dass man den Sport als etwas sieht in seiner sozialen Bedeutung, in seiner gesundheitlichen Bedeutung. Und das muss man nochmal herausstellen. Und das wird wichtig, dass wir nach dieser Phase der Pandemie, dass wir Deutschland wieder bewegen, dass wir den Nachwuchs wieder bewegen. Und ich würde das als eine Bewegungskampagne sehen und nicht als ein Umschichten, indem man sagt, also wir müssen jetzt eben auch Mittel aus dem Spitzensport in den Breitensport, sondern ich sehe es viel stärker als eine wirklich große Möglichkeit, die der Sport bietet, im Zusammenhang mit Inklusion, im Zusammenhang mit Integration. Das ist ja bekannt und ich denke, an der Stelle spielen die Vereine eine große Rolle, auch für die beiden Schwerpunkte, die ich gerade genannt habe. Und ich finde, das ist auch im Interesse, im gesellschaftspolitischen Interesse, hier den Sport entsprechend zu unterstützen.
Herr Schimmelpfennig, zum Schluss würde ich ganz gerne noch von Ihnen wissen, wie surreal Ihnen insgesamt diese Kunstschneespiele in Peking vorkommen, während der Rest der Welt gebannt gen Ukraine und Putins Panzer blickt.
Ja, das sind ja 2 verschiedene Ebenen. Also diese Kunstschnee-Olympischen Spiele sind spätestens heute auch Naturschneespiele geworden, weil wir haben tatsächlich Schnee in Peking, wir haben Schnee in Yancheng und wir haben Schnee hier in Zhangjiakou. Und hier in Zhangjiakou war es nicht der erste Schnee. Also von daher, wir sind ja tatsächlich in einer weißen Umgebung. Also von daher sind es nicht reine Kunstschnee-Olympische Spiele, auch wenn die Pisten natürlich überwiegend entsprechend präpariert sind. Die Ukraine-Krise, die verfolgen wir von hier aus natürlich auch. Und das ist ja nicht so, dass die Sportler nicht auch einen Blick auf die Politik haben. Und von daher glaube ich schon, dass es zumindest Einzelne gibt, die auch dorthin schauen, wie sich die Entwicklungen dort jetzt in den nächsten Tagen ergeben werden. Aber ich habe es eben schon mal gesagt, das nimmt man wahr. Aber hier sind wir, um eben an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Die Sportler wollen sich ihren Traum erfüllen, haben sich darauf vorbereitet und habe eben gesagt, wir haben die Fähigkeit, uns dann auch im entscheidenden Moment zu fokussieren. Und das tun die Athleten dann auch.
Inwieweit sind denn die zähen Bemühungen, einen Einmarsch Russlands zu verhindern, Thema im deutschen Team?
Also das habe ich noch nicht mit Mitgliedern der deutschen Mannschaft diskutiert.
Dirk Schimmelpfennig war das, der Chef de Mission des DOSB.